Liebe Gemeinde, hier im Christhaus und an den Bildschirmen, von Thomas Edison, dem Erfinder der Glühbirne, wird folgende Geschichte erzählt. Thomas kam, als er noch ein kleiner Junge war, von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief und sagte, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und ich soll ihn nur dir zu lesen geben. Seine Mutter nahm den Brief, las ihn für sich und dann fing sie an zu weinen. Und dann hat sie ihrem Sohn den Brief vorgelesen und hat ihm vorgelesen, ihr Junge ist ein Genie. Unsere Schule ist viel zu klein für ihn. Sie verfügt nicht über die Lehrer, die gut genug wären, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn von nun an selbst. Das geschah. Die Mutter gab ihrem Sohn Unterricht mit großem Erfolg. Wir wissen, was aus ihm geworden ist. Er wurde ein kluger Mann. Jahre später, die Mutter war schon lange tot, hat Thomas Edison in einer Schublade etwas gesucht und da fand er diesen Brief. Er nahm ihn und las, was da steht. Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir können und möchten ihn nicht länger auf unserer Schule unterrichten. Behalten Sie ihn zu Hause. Jetzt war es Edison, der zu Tränen gerührt war, weil er gemerkt hat, das Vertrauen seiner Mutter hat den Ausschlag gegeben, dass er so ein großer Erfinder geworden war. Sie hatte die entmutigenden Worte in ermutigende Worte verändert und Worte haben eine enorme Kraft. Und er hat dem geglaubt, was da stand. Es hat ihn positiv angespornt. Auch wenn die Geschichte sich vielleicht nicht ganz so zugetragen hat, nur so erzählt wird, macht sie doch eine Wahrheit deutlich. Worte haben Macht. Es gibt Worte, die die Kraft haben, etwas in Bewegung zu setzen. Zum Guten und zum Schlechten. Heute geht es um starke Worte, die etwas zum Guten bewegen. Viele Menschen haben ja Hunger nach Worten, die die Kraft haben, Leben zu verändern. Worte gibt's ja unendlich viele, die täglich auf uns einströmen, mehr denn je. Radio, Fernsehen, Instagram, die ganzen sozialen Medien, alles, was man noch lesen kann, Worte den ganzen Tag. Wer schon einmal beim eigenen Kind das Phänomen Muttertaubheit beobachtet hat, also dass das Kind einfach auf Durchzug schaltet, wenn die Mutter etwas sagt, und es ist vielleicht manchmal besser so, der weiß, es gibt ein zu viel von Worten. Es gibt aber auch Worte, da hört man ganz genau hin. Man saugt sie regelrecht auf und die motivieren und inspirieren und können sogar lebensverändernd sein. Und das sind starke Worte. An welche starken Worte erinnerst du dich? Starken Worten kann man lange lauschen. Die erreichen nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz und bringen uns dann in Bewegung. Überleg mal, wann hast du das letzte Mal wirklich stundenlang etwas begierig aufgesaugt, was immer es war. Und dann wirklich so auf jedes Wort geachtet. Ich wurde daran erinnert, als ich mal abends, war so kurz vor Mitternacht, wollte ich gerade den Fernseher ausmachen, habe nochmal so durchgesäppt und dann bin ich bei Arte hängen geblieben. Und da kam eine Dokumentation über Martin Luther King Jr. und zwar lauter Originalaufnahmen aus den 60er Jahren, die mit Untertiteln unterlegt waren. Und es hat mich so gepackt, ich saß da bis nachts um 2 oder noch ein bisschen länger, bis es endlich aus war, weil ich konnte einfach nicht weghören, was er über Gerechtigkeit gesagt hat, was er überhaupt so gesagt hat, wie sein Glauben ihn dazu motiviert hat. Ich war total gebannt. Mich hat es herausgefordert, über das Thema, an dem Thema so dran zu bleiben. Menschen, die stundenlang starke Worte aufsaugen, die begegnen uns auch im Predigttext in Nehemia 8. Die Situation ist folgende. Nach dem äußeren Wiederaufbau der Stadt Jerusalem geht es nun um den geistlichen Wiederaufbau. Der Priester und Schriftgelehrte Esra, Er hatte dabei nicht viele Helfer. Es waren nur ungefähr, es wird berichtet von ungefähr 38 Leviten, also den Tempeldienern, und wenigen Priestern, die bereit waren, mit ihm nach Jerusalem zurückzukommen. Ich meine, wer verlässt schon gern die vertraute geistliche Gemeinschaft, der es wirtschaftlich gut geht und die in relativer Sicherheit lebt, um in einem Schutthaufen in Feindesland neu anzufangen? Gemeinde neu bauen, ohne zu wissen, ob es was wird. Doch mutige Familien und wenige Hauptamtliche starten neu durch, glaubten, dass Gott mit ihnen über 1000 Kilometer entfernt erneut beginnen möchte. Und sie machten sich ja an den Aufbau von Tempel- und Stadtmauern, haben wir ja gehört die letzten Wochen. Aber Gebäude allein machen keine Gemeinde. Kein Volk Gottes, das muss mit Inhalt gefüllt werden. Und nach der Megakrise des Exils mussten sie sich neu finden. Viele konnten kein Hebräisch mehr. Wie sollen sie dann Gottes Wort verstehen? Was gibt Kraft, was hält Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen und Lebensgeschichten zusammen? Nicht Worte von Gemeindeaufbaukonzepten, neueste geistliche Trends, die coolste Lobpreisband. Nein, die Leute hatten Hunger nach Gottes Wort, selbst wenn sie es noch nicht mal gleich verstanden. Und wichtig ist hier, die Initiative ging vom Volk aus. Also sozusagen Leute wie du und ich sagten zu den geistlichen Leitern, bitte, 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 lies uns die guten Lebensweisungen Gottes vor. Wir brauchen sie zur Orientierung und zum Neuanfang. Mich erinnert es so ein bisschen an den Kompaktkurs. Nachdem ein großer Teil oder ein Teil der Gemeinde ja weggegangen war, haben wir uns neu auf das Wesentliche besinnen müssen und uns bewusst machen, was ist denn die Basis, auf der wir stehen, auf der wir weiter durchstarten wollen? Was sind die Werte, die wir leben wollen? Wie können wir uns ausrichten auf das, was kommt und vor dem wir nicht wissen, wie es sein wird? Aber wir können ein paar Weichen stellen. Und so kommen wir nun zum Predigttext, zu Nehemia 8. Und ich lade euch ein, es ist ja ein erzählender Text, der ist ein bisschen länger, das am Anfang so ein bisschen mit nachzuvollziehen. Das heißt, ich lade euch am Anfang ein, wer kann, aufzustehen. Es wird gleich berichtet, die Leute standen stundenlang vom frühen Morgen bis zum heißen Mittag, um Gottes Wort zu hören. Daher kommt auch dieses, wir stehen auf vor dem Wort Gottes. Also ich lade euch erstmal ein, wer mag, erstmal aufzustehen. Und wir stellen uns die Situation so ein bisschen vor. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann, also die Einheit wird hier immer wieder betont, auf dem Platz vor dem Wassertor, nicht am Tempel, damit auch die nicht rein waren, mit dazukommen konnte, dass wirklich jeder dabei sein konnte. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats und las daraus vor auf dem Platz vor dem Wassertor. Vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, wir stellen uns das mal vor, der Schriftgelehrte stand auf einer hölzernen Kanzel, auf einer hölzernen Erhöhung, als würde er hier stehen, wo jetzt die Pflanze steht. Die hatten sie extra dafür gemacht. Und neben ihm standen, ich kürze die Namen jetzt ab, ich lese sie nicht alle vor, 6 Leviten auf der einen Seite und 7 auf der anderen Seite. Es war also ein Team. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und da er es auftrat, stand alles Volk auf. Sie standen und standen stundenlang. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Also ich lade euch ein, stellt euch vor, Gottes Lob haben wir vorhin schon gehört. Ihr habt es jetzt stundenlang gehört. Ihr reißt die Hände hoch und ihr ruft laut, Amen. 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 Das ist die Situation. Und dann ging es weiter, tief bewegt vom Wort Gottes. Das müsst ihr jetzt überlegen, inwieweit ihr es nachvollziehen wollt. Sie neigten sich, so tief sie konnten, und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Ich tauche jetzt mal quasi aus der Kamera raus, wenn man so will. Also sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. So voller Ehrfurcht waren sie ergriffen. Und zu 14, also weitere Leviten, untergingen sie rum, unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Ihr dürft euch jetzt erleichtert wieder hinsetzen. Vielen Dank. Hunger nach dem Wort verbindet. Mich beeindruckt es hier, wie alle, jung und alt, stundenlang standen, um Gottes Wort aufzusaugen. Was für ein Hunger. Also mich beschämt das. Überleg mal, Hunger nach Gottes Wort, wann hast du den zuletzt verspürt? Ich vermute, wir sind manchmal satt und denken vielleicht, ach, kenne ich schon. Und dann schaltet man schnell auf Durchzug. Wie dieser Hunger nach Gottes Wort aussehen kann, wurde mir bewusst beim ehemaligen Treffen des Marburger Bibelseminars. Da hat mir jemand aus seiner Arbeit berichtet und er hat erzählt, dass er von einem Kind ganz fasziniert war. Dessen Eltern sind bewusst Atheisten und in der Gegenwart des Kindes darf nicht von Gott geredet werden. Es darf noch nicht mal das Wort Gott erwähnt werden. Also er soll alles, was mit Gott zu tun hat und glauben soll, ihm nicht begegnen. Das Witzige war jetzt nun, dass genau dieser Junge sich mit der Tochter des Pfarrers befreundet hatte. Und dann hat eben der ehemalige von uns berichtet, dann hat der Junge der Tochter des Pfarrers immer Süßigkeiten gegeben, damit sie ihm biblische Geschichten erzählt. Das fand ich total süß. Da merkt man, was Hunger ist. Der spürt, das sind Worte, die haben Kraft, das sind starke Worte. Er wollte die hören. Wenn ein Kind seine Süßigkeiten dafür hergibt, dann muss es ihm wirklich wichtig sein. Hören, starke Worte hören ist nun das eine, aber verstehen und danach handeln ist das andere. Starke Worte hören und verstehen. Esra hatte fitte, gut ausgebildete Mitarbeiter dazu, die nun ihren Job machen. Sie erklärten Gottes Wort so, dass man verstand, was gelesen wurde. Und es war eine doppelte Übersetzungsarbeit. Einmal sprachlich, denn viele hatten im Exil Hebräisch verlernt, Aramäisch war dann die Sprache. Oder Männer hatten Frauen geheiratet, die gar kein Hebräisch vorher konnten. Es war eine Übersetzungsarbeit. Und es war eine exegetische Arbeit, also auch inhaltlich eine Übersetzungsarbeit. Und das finde ich auch für uns eine Überlegung wert. Können wir Menschen, die Fragen zur Bibel haben, so antworten, dass sie es verstehen? Also ohne fromme Insidersprache? Und kenne ich mich in der Bibel so aus, dass ich diesen Schatz mit anderen teilen kann? Ich möchte euch mal so eine Anregung mitgeben. Ich bin ja auch Lehrerin, da denkt man immer Richtung Hausaufgaben. Versucht doch mal, das Evangelium mit eigenen Worten zu erklären. Was ist die gute Nachricht, das Evangelium, das die Menschen eigentlich brauchen? Überlegst dir mal, was würdest du da sagen, wenn dich jemand fragt? Und vielleicht übst du das daheim mit einem Familienmitglied oder mit einer Freundin und erzählst ihr mal. Also pass mal auf, wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich das Evangelium? Was macht das Evangelium aus? Was würde ich da sagen, so dass der andere das versteht und es auch in seiner Lebenswirklichkeit nachvollziehen kann? Denn wenn ich es jemand anders erklären kann, so dass er das versteht, habe ich es, glaube ich, auch verstanden. Starke Worte führen zu starken Reaktionen. Ich lese weiter aus unserem Predigttext. Und Nehemia und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig oder bekümmert und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sende davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Stell dir vor, du wärst einer dieser Leviten. Und du gehst rum und erklärst den Leuten, was das, was sie gehört haben, bedeutet. Und einer nach dem anderen fängt an zu weinen. Ich glaube, das ist erstmal ein bisschen irritierend. Aber man merkt, starke Worte rufen starke Reaktionen hervor. Und ich möchte mal die Frage in den Raum stellen: Wann hat dich ein Bibelwort das letzte Mal so gepackt, dass du weinen musstest oder dass du dich riesig gefreut hast, weil du in der Tiefe etwas verstanden hast über Gott, über dich? Denn wenn ich wirklich zu verstehen beginne, wie Gott sich mich und unsere Welt eigentlich gedacht hat, dann kann es schon sein, dass mir zum Heulen zumute ist. Und Gottes Wort ist dann wie ein Spiegel, in dem ich mich erkennen kann. Und ich weiß nicht, wie es euch zum Beispiel am Morgen geht, aber wenn man in den Spiegel sieht, gefällt einem nicht immer, was man da sieht. Aber diese Erkenntnis, auch wenn sie wehtut, ist ein Grund zur Freude, weil sie eine Veränderung in Gang bringt. Starke Worte stoßen Veränderung an im Sinne Gottes, und das ist ein Grund zur Freude. Und ich frage mich, wie gehen wir mit lieben Menschen um, die im Spiegel des Wortes Gottes erkennen, dass sie in manchen Bereichen ihres Lebens nicht so leben, wie es Gott gedacht hat und wie es gut für sie und andere wäre? Und ich wünsche mir, dass wir als Christustreff eine Gemeinde sind und wo wir es nicht sein sollten werden, in der wir uns mitfreuen, wenn ein Mensch seine Schuld oder sein Unvermögen erkennt und bekennt und mit Gott neu durchstarten möchte. Wir sollen barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Einander ermutigen, denn die Wahrheit macht frei. Verdrängen und verleugnen verändert nichts. Es geht nicht darum, jemandem die Leviten zu lesen, was bei uns ja negativ konnotiert ist. Aber bei uns im Text legen die Leviten den Text, das Gotteswort, aus, aber sie lasen den Menschen nicht die Leviten, sondern übersetzten, erklärten, sorgten für Verständnis und deuteten Selbsterkenntnis und Trauer als Werk Gottes. Und das gibt Grund zur Freude. Und auch Nehemia versucht zu trösten: Seid nicht bekümmert, sagt er. Und die Begründung überrascht dann doch. Ein kurzer Satz nur: Die Freude an Gott ist eure Stärke. Übersetzt meint das: Denk auch an all das Gute, was Gott dir geschenkt hat, was du bist, was du hast. Vertrau darauf, dass er es auch weiter gut machen wird mit dir. Fixier dich nicht auf die Brüchigkeiten deines Lebens. Genieß die guten Gaben, die aus Gottes Hand kommen. Laute Gründe, sich an Gott zu freuen. Und wenn man die Gründe, sich an Gott zu freuen, ebenso gut versteht wie die für das Erschrecken über sich selbst, dann kann sein, dass sich Erschrecken in Freude verwandelt und aus verzagten Menschen solche Menschen werden, die sich ihrer Stärke freuen. Und so endet unsere Szene in einem großen Fest. Freude kann man nicht verordnen. Aber man kann verzagte Menschen aufmerksam machen auf die guten Gründe, sich an Gott zu freuen. Die starken Worte wirken weiter und führen zu konkreten Handlungen. Es geht nicht um Emotionen, sondern um praktische Veränderung. Und das zeichnet starke Worte aus. Sie verändern konkret etwas. Nehemia gibt erstmal eine Mitarbeiterschulung. Das finde ich auch spannend. Das sind jetzt die letzten Verse unseres langen Predigtextes, ab Vers 13. Und am zweiten Tag versammelten sich nicht mehr alle, die waren wahrscheinlich fertig nach den stundenlangen Stehen in der Hitze dann, nicht mehr alle, sondern sie versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen Volkes und die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, dass er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Und sie fanden geschrieben im Gesetz, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten und dass sie es laut ausrufen und kundtun sollten in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus, alle, und sie holten sie und machten sich Laubhütten, ein jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Vorhöfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas bis auf diesen Tag nicht mehr so getan. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde aus dem Buch des Gesetzes Gottes gelesen, alle Tage vom ersten Tag an bis zum letzten. Es waren 7 Tage und sie hielten das Fest 7 Tage und am 8. Tag die große Versammlung, wie sich's gebührt. Nehemia macht eine Mitarbeiterschulung. Sorgfältiges Studieren konnte nicht dauerhaft mit dem ganzen Volk durchgeführt werden. Jemand muss auch kochen oder sonstige Dinge machen. Aber am 2. Tag jetzt die Familienoberhäupter, die Priester und die Leviten. Aber die Erkenntnisse dieser Bible Studies, die werden mit allen ausgeführt. Alle werden aufgerufen, sich zu beteiligen. Kinder, Teenies, Singles, Eltern, Großeltern, Best-Ager. Das war kein Individualismus, sondern die ganze Gemeinschaft, die hatten zusammen Spaß, indem sie sich Hütten bauten. Wir sehen nachher gleich ein Bild, wie das aussieht. Das war eine Gemeinschaftssache. Und ich frage mich, wie kann das für uns aussehen als CT? Wie können wir uns gemeinsam neu nach Gott und seinem Wort ausstrecken und es dann in unser Leben übersetzen und gemeinsam das Leben feiern? Da beneide ich manchmal die Juden um ihre Festtradition. Dieses Laubhüttenfest ist ein Erntedankfest und ein Gedenkfest der Wüstenwanderung. Es wurde angeordnet. In der Wüste am Sinai wohnte Gott nämlich mitten unter seinem Volk und sie mussten ihn ja erstmal kennenlernen. Dort. Und dass man in Laubhütten wohnt, erinnert an diese Zeit. Im 3. Buch Mose, im 23. Kapitel, ab Vers 33 kann man das nachlesen. Es wurde in dieser Zwischenzeit, seit Josua, das sind ja viele 100 Jahre, schon vereinzelt gefeiert, erfahren wir, bei Nehemia, aber nicht so wie jetzt. Jetzt war es zum ersten Mal seit Josua wieder eine Feier mit dem ganzen Volk. Die kamen alle zusammen. Und es wurde das Buch des Gesetzes vorgelesen, wie damals bei Josua, und die Leute gefragt, ob sie Gott dienen wollen. Und es ähnelt in Geist und Atmosphäre der Feier zur Zeit Josuas. Und auch dieses Volk nahm sein verheißenes Land wieder neu entgegen. Und das passt zu den Leuten, die sich mit viel Gottvertrauen mit Esra auf den Weg gemacht hatten. Und nicht nur am ersten Tag, sondern an jedem Tag wurde jetzt das Wort Gottes verlesen. Das Laubhüttenfest ist ein fröhliches Fest. Ich weiß, dass manche von euch das in Israel schon miterlebt hatten, dass da wird getanzt, da werden die Tora-Rollen in den Arm genommen und mit denen durch die Straße getanzt. Das ist eine fröhliche Feier. Und ich möchte enden mit einem Brauch, der erst spät entstanden ist, aber der gut zu den starken Worten und dem Laubhüttenfest passt. Es gibt einen Feststrauß, der besteht aus vier verschiedenen Pflanzen. Da ist ein Palmzweig, ein Myrtenzweig, ein Weidenzweig und eine Zitrusfrucht, der Etrog, der hier so ähnlich aussieht wie diese Zitrone, die hier die ganze Zeit liegt, falls ihr euch gewundert habt, warum die da liegt. Und dieser Strauß, der steht für die unterschiedlichen Menschen, die es im Volk Gottes in Israel, aber sprich, die es im übertragenen Sinne auch in jeder Gemeinde gibt. Und der Talmud, also das ist die Schrift, die quasi die Tora erklärt und Anweisungen zur Anwendung gibt, die überliefert folgende Auslegung. Da steht, wie die Zitrusfrucht, die Etrog, sowohl Geschmack hat als auch einen lieblichen Geruch, also das schmeckt, manches von dem, was auf dem Bild ist, schmeckt glaube ich süßer wie meine Zitrone hier, und die Pflanze duftet, wenn sie blüht, so gibt es in Israel Menschen, die sowohl gelehrt sind, also ihre Bibel kennen, als auch ihren Glauben leben. Dann gibt es die zweite Frucht, das ist der Palmzweig. Die Früchte haben zwar Geschmack, aber die Blüte ist geruchlos. Und so gibt es in Israel Menschen oder in der Gemeinde, die zwar gelehrt sind, aber ihren Glauben nicht leben. Das dritte ist dann die Myrte, der Myrtenzweig. Der duftet wunderbar, hat einen lieblichen Geruch, aber ist ungenießbar. Das steht für Menschen, die zwar gute Werke tun, aber keine Gelehrsamkeit besitzen, also ihre Bibel nicht kennen. Und dann gibt es zum Schluss noch die Weidenzweige. Die sind weder essbar, noch verbreiten sie einen angenehmen Geruch. Die stehen für Menschen, die weder gelehrt sind, noch gute Werke tun. Aber alle zusammen gibt es im Volk Gottes und wahrscheinlich auch unter uns. Und das Ziel, der Ansporn ist, dass alle quasi so eine Frucht werden, die duftet, also die quasi sich in ihrer Bibel auskennt und die den Glauben lebt. Und als Zeichen dafür, wenn du sagst, ja, ich möchte so eine Person sein, ich möchte echt diese starken Worte aufnehmen, aber sie nicht nur kennen mit Kopf und Herz, sondern sie auch leben, dann seid ihr eingeladen, wenn ihr nachher nach Hause geht, findet ihr draußen auf dem Tisch eine Glasschüssel und in der Glasschüssel findet ihr Zitronenbonbons. Und du bist dann eingeladen, dir ein Zitronenbonbon mitzunehmen, das dich daran erinnern soll, ja, ich möchte dem nachgehen. Ich möchte jemand sein, der Gottes Wort kennt, aber der es auch lebt. Genau. Was können wir uns jetzt aus Nehemia 8 mitnehmen? Nach einem großen Einschnitt fangen Menschen mit Mut, Vision und Gottvertrauen neu an. Nachdem äußere Rahmenbedingungen wieder passabel sind, wollen die Menschen geistliche Erneuerung, mehr von Gott. Sie haben Hunger danach und werden initiativ. Sie richten sich an Gottes Wort und seinen Werten neu aus. Es gibt eine tiefe Erschütterung, aber auch die ist Gnade. Und man merkt, Gottes Reden hat Kraft und bringt was Neues und das ist Grund zur Freude. Dann braucht es Mitarbeiterschulung und Umsetzung und Anwendung. Und das mündet dann in eine neue Gemeinschaft, in ein fröhliches Feiern. Und wo immer du dich jetzt in diesem Prozess, auf diesem Weg wiederfindest, ich freue mich schon auf das Wochenende mit den Harcords, von denen wir hören wollen, wie das Volk von Esra, behaupte ich jetzt mal, wo wir aufsaugen wollen. Und ich freue mich, dass wir gleich Abendmahl feiern. Das finde ich heute sehr passend. Eine gemeinsame Feier, die im Wort Gottes gründet. Und ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr feiern und dass es bald möglich ist, viel mehr gemeinsam zu machen, zu erleben, umzusetzen und wie gesagt, zu feiern. Amen. Ich bete noch kurz. Herr, danke für dein Wort. Deine Worte sind starke Worte, die verändern. Und wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort weiter veränderst, herausforderst zum Guten, ermutigst, aufrichtest, wo wir bekümmert sind, dass wir entdecken, die Freude an dir ist unsere Stärke. Und ich bete, dass du uns hilfst, in deinem Wort gegründet zu sein, aber auch einander neu in den Blick zu nehmen, mehr Gemeinschaft zu entdecken und zu feiern. Danke, dass du in dem ganzen Prozess mittendrin bist, von Anfang und bis Ende, dass alles in deiner Hand ist. Danke für dein starkes Wort. Amen.